Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom Sonntag, 30. August von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Eine Predigtreihe über das Jona-Buch. Und wir sind jetzt schon bei Teil 5 heute angekommen. Alle, die also nochmal nachhören wollen, über unsere Homepage kann man sich die Predigten nochmal in Ruhe anhören. Ich möchte hiermit starten. Letzte Woche, vor einer Woche, habe ich seit langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel gesehen im Fernsehen. Ist ja ganz spannend zu Corona-Zeiten. Man versteht, was die sich dazu rufen. Es ist nicht so ein Grundlärm. Man kann immer richtig zuhören. Es war das Champions League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und so einem deutschen Verein, glaube ich. Schalke war es nicht, also weiß nicht genau, was es ist. Und es war gut. Mir ist dabei wieder mal aufgefallen, dass ich als Schiedsrichter denkbar ungeeignet wäre. Also zum einen kenne ich mich nicht genug aus mit Fußball, zum anderen könnte ich konditionell da schon gar nicht mithalten. Und auch jedes Mal, wenn da so ein Foul passiert und der Schiedsrichter pfeift und will eingreifen und man sieht dann die Fußballer, wie sie also sowas von erschüttert sind, dass man sie überhaupt jetzt hier für irgendwas maßregeln könnte, dass sie ja gar nicht wissen, warum und wieso sie eigentlich jetzt hier zur Verantwortung gezogen werden könnten, da hätte ich ein viel zu weiches Herz. Ich würde immer sagen, ja okay, wahrscheinlich ist gar nichts passiert. Und wenn man sich dann die Zeitlupe ansieht und sieht, wie die dann dazwischen geholzt haben und den anderen umgelegt haben und ganz genau wissen, was sie da gemacht haben, ich dachte, okay, ich wäre als Schiedsrichter nicht geeignet. Ich würde ihnen das immer erstmal glauben von ihrer Erschütterung her. Ich habe mich gefragt, warum machen die das? Das sind ja alles Hochprofis, die schon seit Jahrzehnten oder wie auch immer Fußball spielen. Es muss also was dabei rauskommen. Zum einen dachte ich so, Fußballer sind auch nur Menschen. Also Schuld zuzugeben fällt grundsätzlich schwer, aber hin und wieder lohnt es sich doch, die eigene Schuld zu bestreiten. Auf jeden Fall kann man es ja erstmal austesten. Das muss jedenfalls das Prinzip sein, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Schiedsrichter sich tatsächlich dann beeinflussen lässt von so einer Show der Unschuld, die ihm da präsentiert wird. Das kann ich nicht beurteilen, aber es muss ja irgendwie sich lohnen. Also Schuld zugeben, mit Schuld umgehen, das ist auch ein Thema, was uns beim Jona begegnet. Nämlich beim letzten Mal, am letzten Sonntag, ist uns das schon aufgefallen. Und da möchte ich nochmal einsteigen. Wir hatten uns das angeschaut in Jona 1, wie Jona von den Seeleuten, er ist ja auf der Flucht vor Gott und das große Unwetter ist gekommen und das Schiff droht zu sinken. Und Jona wird jetzt von den Seeleuten zur Verantwortung gezogen. Und dann lesen wir in Vers 12 in Jona 1. Jona antwortete den Seeleuten, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Meine Schuld, also das ist schon ein Schuldbekenntnis, was Jona hier ablegt. Grundsätzlich gibt er das zu, es muss an ihm liegen. Es war dieser Losentscheid, der da passiert ist, ist nicht zufällig gewesen. Also wir finden zwar ein Schuldbekenntnis, auch eine Schulderkenntnis, die dahinter steckt, aber es gibt keine Umkehr. Das hatten wir uns auch letzte Woche schon bewusst gemacht. Jona sagt nicht, ach, jetzt will ich mit euch beten und wir wollen gemeinsam um Gott flehen und dann setzt er mich am Land ab und ich kann meinem eigentlichen Auftrag nachkommen. Nein, Jona wählt im Grunde eine Selbstmordgeschichte. Er will sich umbringen lassen, denn er konnte ganz sicher nicht schwimmen. Also in unserem Fußballbild gesagt, Jona gibt sich nicht nur die gelbe Karte, er gibt sich die rote Karte. Ich bin ganz raus aus dem Spiel. Ich will jetzt gar nichts mehr. Ich will lieber tot sein, als dem Auftrag Gottes nachzukommen. So geht Jona damit um. Und vielleicht können wir das auch etwas weiter fassen. Nicht nur auf Fußballer und nicht nur auf Jona, sondern auch auf uns. Wie geht das mit Schuld und Schulderkenntnis? Also eine Schulderkenntnis, ein Bewusstsein darüber, dass man was Falsches gemacht hat, führt dazu, dass wir vielleicht Reue haben. Reue heißt, dass man einsieht, dass es nicht in Ordnung war. Vielleicht sogar sowas, ich habe das mal Zerknirschung genannt, dass man so sagt, ach Mensch, ich fühle mich richtig schlecht. Bis hin zu einer großen Beschämung. Je nach Kultur fängt das unterschiedlich früh an, ab wann man sich beschämt vorkommt. Aber so diese Scham, mit dieser Schuld kann ich mich eigentlich nicht mehr sehen lassen. Bei denen, denen ich was angetan habe oder vor mir selbst. Manchmal kommt es dann auch zu einem Schuldbekenntnis, dass ich also die Schuld vor anderen zugebe. Aber wozu führt das? Dieser Weg, diese Schulderkenntnis, Beschämung oder Reue, Gefühle, sich schlecht fühlen, vielleicht auch ein Schuldbekenntnis. Was ist die Folge davon? Bei manchen Menschen tatsächlich, wenn es sich um dramatische Dinge halt, Suizid, also dass man sich umbringt, so wie Jona das hier versucht hat. Dass man das nicht mehr aushalten kann, diese Schuld, die man auf sich geladen hat. Oft ja, wenn irgendwelche Attentäter unterwegs sind oder so, die sich ja in der Regel dann auch dabei umbringen oder später umbringen. Oder dass man es leugnet. Ach ja, so schlimm war das nicht. Oder anderen in die Schuhe schiebt, verdrängt. Die anderen sind eigentlich schuld gewesen daran. Es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Jona, wie gesagt, der will hier aus dem Leben scheiden. Er will sich umbringen lassen. Die Frage, die mir da gekommen ist, wie ist das eigentlich mit Vergebung? Etwas, was ja auch eine Möglichkeit ist, um mit Schuld klarzukommen. Vergebung, manchmal, weiß nicht, ob ihr sowas schon mal im Fernsehen gesehen habt oder mitbekommen habt, wenn so ein Attentäter oder Mörder vor Gericht steht, dass er dann die Angehörigen um Vergebung bittet. Aus diesem Bemühen heraus, ich möchte diese Schuld irgendwie loswerden oder erleichtert werden. Wie ist das mit Vergebung hier bei Jona? Da kommt Gott ins Spiel. Also was Jona will, haben wir gemerkt. Er sagt, ich will aus dem Leben scheiden, ich will damit auf die Weise umgehen. Aber jetzt handelt Gott. Er schickt nicht nur diesen Sturm, der den Jona hier zur Umkehr bringen soll, sondern er handelt weiter. Und da lesen wir dann in Kapitel 2 zunächst mal die Rahmung von diesem Kapitel. Es hat 11 Verse, 1 und 11. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, dass er Jona verschlinge. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Da befahl der Herr dem Fisch und dieser spie den Jona an Land. Das waren jetzt die ganzen 3 Tage in Kurzversion. Das ist so die Verse, die das Jona-Buch mit am bekanntesten gemacht haben. Die Sache mit dem Fisch. Und ich hatte schon bei meiner ersten Predigt darauf hingewiesen, man kann mit unterschiedlich umgehen. Man kann darauf bestehen, dass das unbedingt so auch passiert sein muss. Und nur wenn man das genauso glauben kann, dann kann auch der ganze Rest Gottes Wort an mich sein. Oder man kann andersrum damit umgehen, man kann sagen, wenn sowas in der Bibel steht, sowas Märchenhaftes, was überhaupt nicht in naturwissenschaftlich sein kann, dann hat der ganze Rest für mich auch nichts mehr zu sagen. Wenn das so deine Haltung so oder so ist, dann empfehle ich dir nochmal die Predigt vom 19. Juli, da habe ich versucht dazu etwas zu sagen. Wir nehmen es jetzt so, wie es in dieser Geschichte ist, dass Gott einen Fisch schickt, um den Jona hier zu retten. Erstmal ein Fisch und das, was da steht, dieses Wort, meint Fisch. Also das ist das ganz normale, übliche Wort für Fisch, was auch genannt wird im Hebräischen, wenn es um Fische geht, die im See, im Meer oder im Nil oder sonst wo sind. Also es ist kein besonderes Wort hier in keiner Weise. Wenn wir heute diese Geschichte vielleicht für Kinder oder sonst wie aufbereiten. Ich habe mir mal ein Bild aus einem Bilderbuch für Kinder, ein Malbuch. Dann wird das meistens so ein ganz niedlicher Wal. Ne, so ein bisschen naturwissenschaftlicher Aspekt drin. So Wale sind groß genug, wo das vielleicht passieren könnte. Aber auch, die sind irgendwie niedlicher. So ein Hai wäre jetzt unpassend. Also ein Wal. Das ist aber tatsächlich eine Entwicklung, dass man vom Walfisch redet. Eine Entwicklung erst der letzten Jahrhunderte oder so, ich weiß nicht, wo man da anfangen kann, seit man überhaupt weiß, dass es sowas wie Wale gibt. Das war nämlich bis vor langem noch gar nicht so klar. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, beziehungsweise das hier kennen wir schon. Der Jona von Michelangelo von 1500, dieses Bild hatten wir uns schon einige Male angesehen. Und er kennzeichnet Jona durch diesen Brocken von Fisch da. Das ist vielleicht, was weiß ich, ich bin kein Angler, ein Hecht oder irgendwas anderes, aber eindeutig ein großer Fisch. Damit wird hier der Jona gekennzeichnet. Also nichts Wal oder so, sondern es ist ein Fisch. Oder ein altes Bild von einer Katakombe, also so einem unterirdischen Versammlungsort vom 4. Jahrhundert in Rom. Da seht ihr, da wird der Jona gerade ins Meer geworfen und da wartet auf ihn, ja, was ist das denn da? Sieht fast aus wie ein Hund. Auf jeden Fall ist es kein Wal, es ist irgendein Meeresungeheuer, was da auf den Jona wartet. Ein gruseliges Ding auf jeden Fall. Ich habe hier nochmal ein Beispiel gefunden in einer französischen Klosterabtei aus dem 12. Jahrhundert, so ein Kapitell, also so ein Abschluss von einer Säule. Da sehen wir, wie der Jona gerade über Bord geworfen wird und direkt im Rachen von so einem furchtbaren Meeresungeheuer landet. Und wenn wir jetzt links rumgehen würden, also auf die linke Seite uns das anschauen, da haben sie dann gezeigt, wie er wieder aus dem Maul von diesem Ungeheuer rauskommt und da ist dann links schon die Stadt Ninive zu sehen, so als ist er schon auf dem Weg. Er sieht da relativ entspannt aus, finde ich, der Jona, wie er da aus dem Maul herauskommt, hat er also gut überstanden. Also es ist ein Fisch und ein großer Fisch wird er hier genannt. Ich hatte es schon mal an einer Stelle gesagt. Es gibt so einen Ausdruck in der Bibel, der einige Male vorkommt. Ich habe die Bibelstellen da aufgeführt. Der Leviathan, das ist so ein Meeresungeheuer auf der einen Seite, wo man nicht genau weiß, was sind das eigentlich für Sachen, die da alles im Meer rumschwimmen. Dieser Begriff meint manches Mal einen großen Fisch, manches Mal vielleicht ein Krokodil, aber auch so ein endzeitliches, mehrköpfiges Monster wird damit auch bezeichnet, wenn ihr das mal nachlesen wollt im Hiob, glaube ich, oder Jesaja steht das. Vielleicht ist sowas gemeint, aber sicher ist, es ist kein niedlicher Wal, der den Jona da verschlingt, sondern es ist ein ganz furchtbares Meeresungeheuer, was jetzt hier von Gott geschickt wird. Also Jona will die Schuldfrage lösen, indem er sich umbringen lässt. Gott macht aber nicht mit. Er schickt dieses furchtbare Seeungeheuer, um Jona zu retten. Also Gott handelt wieder, er schickt nicht nur dieses Seeunwetter, diese Lebensbedrohung, sondern er rettet den Jona eben dadurch, dass er auch über diese Seeungeheuer oder diese großen Fische die Gewalt hat. Wieder das Thema, wie ist das eigentlich mit der Vergebung? Hier wird Jona gerettet, schuldig wie er ist und nicht umkehrbereit wie er ist, wird er von Gott gerettet. Wie ist das mit der Vergebung? Schauen wir uns mal das an, was zwischen diesen beiden Fischsätzen da steht. Was in der Zwischenzeit passiert, nachdem Jona also durch den Fisch gerettet wird und später an Land ausgespuckt wird. Das lesen wir ab Vers 2 in Kapitel 2 und ich lese uns das jetzt mal vor. Da betete Jona zum Herrn, seinem Gott, aus dem Inneren des Fisches heraus. In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, mich umschlossen, die Fluten, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich sagte, ich bin einen zu schnell da. Okay, zu mir zusammen. Ich sagte, ich bin verstoßen aus deiner Nähe, wie kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen Tempel? Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urfluten umschlossen mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf, bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn, und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden, was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Das ist das Gebet von Jona dort im Fisch. Hier mal das ganze Gebet nochmal auf einem Fleck. Ich glaube, beim Zuhören, wenn man es jetzt nochmal ganz durchgehen würde, fällt auf, so richtig hundertprozentig passt das nicht zu dem, was Jona da passiert ist. Das manchmal muss man sehr ein bisschen reinlesen, da mit dem Tempel oder wie er so in die tiefsten Tiefen hinabgeht. Man weiß nicht so richtig. Es ist so eine Art Musterpsalmgebet für alle, die in Lebensbedrohung sind oder waren. Also Jona, es geht beim Jona ja darum, dass wir uns darin wiederfinden, auch wenn wir ja zufällig nicht von irgendwelchen Fischen verschlungen werden, sondern das soll verallgemeinert werden und das passiert hier. Jona, dieses Gebet soll für alle sein, die auch in einer lebensbedrohlichen Lage sind und in dem Sinne bitten oder waren und in dem Sinne danken. Es fängt an damit, dass hier gebetet wird von Jona: In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Das hat also schon diesen Aspekt, Gott hat gehandelt. Und vom Herrn kommt die Rettung, damit schließt es. Das rahmt dieses Gebet ein. Also ich habe mich zu Gott gewandt in meiner Not und er hat gerettet und er wird auch weiter retten. Wenn hier von diesen Meeren, Wogen, Urfluten die Rede ist, dann meint es dieses Gefühl, was du vielleicht auch schon kennengelernt hast in deinem Leben, dass man das Gefühl hat, wir würden sagen, es wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich falle in ein tiefes Loch. Ich weiß nicht mehr, wie ich da wieder rauskommen soll. Es ist lebensbedrohlich. Vielleicht nicht unbedingt im biologischen Sinn lebensbedrohlich, aber lebensbedrohlich in meiner Situation, in der ich mich befinde. Mir kommt es so vor, als wenn ich in die Tiefen hinabsinke und da ist kein Halt. Und wenn das so ist, kann es auch vorkommen, dass man sich vorkommt, dass man das Gefühl hat, ich bin verstoßen aus deiner Nähe, sagt hier der Jona. Also ich habe das Gefühl, auch Gott ist nicht mehr da zu sehen in dieser Tiefe dieser Situation. Auch er ist weg. Ich bin verstoßen aus deiner Nähe. Wie kann das wieder neu werden? Oder als meine Seele in mir verzagte, betet er hier, gedachte ich des Herrn. Und das ist das, was Psalmgebete, die in dieser Weise mit Gott unterwegs sind, auszeichnet. Da sagt jemand ganz ehrlich, wie es ihm geht. Ich fühle mich wie einer, der in den Tiefen des Meeres verschlungen wird. Ich fühle mich wie einer, der von Gott verstoßen ist. Meine Seele verzagt in mir. Also ich werde innerlich ganz schwermütig, depressiv, in mir verzagte. Aber ich gedachte des Herrn kommt dann. Und das unterscheidet dies von, oder das macht es zu einem Gebet, dass jemand, der in dieser Tiefe ist, trotzdem zu Gott ruft und sich nicht von Gott abwendet, sondern an Gott dranbleibt und sagt, auch wenn es mir so geht, als wenn du nicht mehr da bist, ich will das mit dir zusammen durchgehen. Und mein Gebet drang zu dir. Vom Herrn kommt die Rettung. Dieses Gebet ist ein Gebet für Leute, die in Lebensbedrohung sind. Ob unmittelbar, biologisch gesehen oder auch in einer Lebenssituation, in einer aussichtslosen Lage sind. Die können und dürfen so beten, mit Gott im Gespräch bleiben und diese Zuversicht gewinnen, Gott gibt Rettung. Gott gibt Erneuerung, auch wenn ich es vielleicht im Moment noch nicht so merke, aber ich will das festhalten, weil ich es in meinem Leben oft genug auch erfahren habe. So betet hier Jona, der auf der Flucht ist vor Gott, der jetzt gerettet wird von Gott durch diesen großen Fisch. Und mein Gedanke war, wo kommt hier eigentlich das Thema Vergebung vor? Also ich habe das jedenfalls dann nicht gefunden in dem Gebet. Ich habe nicht gefunden, dass Jona gebetet hätte, Herr, meine Schuld ist so groß und deswegen kehre ich jetzt um. Das gibt es sicherlich auch, genug Psalmen, die genau das sagen, aber hier kommt es nicht vor. Und das hat mich stutzig gemacht. Ich hätte es anders erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte erwartet, dass da irgendwie in diesem Gebet vorkommt, Herr, weil meine Schuld so groß ist, kehre ich jetzt um zu dir und ich danke dir, dass du mich rettest. Aber es kommt nicht vor. Jona ist ganz dankbar dafür, dass Gott ihn rettet. Und dann fängt Gott mit ihm neu an. Und dann geht es im Kapitel 3 so weiter, dass Jona sich auf den Weg macht. Ich würde es so verstehen, dass Jona das erfährt, was er ja dann in Kapitel 4 Gott zum Vorwurf macht. Wir kennen diesen Vers mittlerweile, der ist jetzt in jedem Sonntag vorgekommen. Dieser Vers 4, wo Jona sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Das hat Jona erlebt, dass Gott sich so ihm zuwendet, obwohl er vor ihm auf der Flucht geblieben ist. Also nicht, weil Jona sich Gott zugewandt hat, umgekehrt ist, sondern obwohl er auf der Flucht geblieben ist, hat Gott so an ihm gehandelt, hat ihn gerettet. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Du lässt dich umstimmen. Wie kommt hier Vergebung vor? Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hoffentlich in unserem Leben gelernt haben, dass man Schuld bekennt. Ich will mal einen Bibelvers nennen, der mir jedenfalls so als erstes einfällt, und es gäbe noch viele andere Bibelverse in dieser Richtung, die man zitieren könnte, weil es so richtig ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und das ist wahr. Und das ist auch wichtig, dass Schuld bekannt wird. Voreinander, aber auch vor Gott. In dieser Zuversicht, dass Gott vergibt. Also Schuld muss und soll bekannt werden. Soll vor Gott benannt werden und um Vergebung gebeten werden. Und Gott fängt neu mit uns an. Das hat er zugesagt. Und das stimmt und das lebt. Aber, und das ist der Punkt, der hier bei Jona deutlich wird, wir dürfen daraus kein Gesetz machen. Wenn Gott gnädig ist, so wie das hier gesagt wird, weil da kann man es jetzt nicht ganz, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht, heißt das nicht unbedingt, dass Gott sich dadurch umstimmen lässt, dass wir alles in Ordnung bringen, sondern weil Gott sich uns zuwendet, lässt er sich umstimmen, weil es ihm am Herzen liegt, mit uns unterwegs zu sein. Ich glaube, dass Gott unser Herz kennt. Ich habe jetzt einen anderen Psalmvers mal rausgesucht, auch da könnten wir viele finden, Psalm 31, Vers 2. Herr, bei dir habe ich mich geborgen. Lass dich nicht zu Schanden werden in Ewigkeit. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Gott kennt unser Herz. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir Dinge bekennen. Und erst wenn wir die bekennen, dann kann er handeln. Als wenn unser Bekenntnis die Voraussetzung ist dafür, dass Gott gnädig sein kann. Gott wendet sich uns zu und wir können uns in ihm bergen und er sagt Ja zu uns. Nochmal, Sündenbekenntnis ist wichtig. Ich will das überhaupt nicht relativieren an dieser Stelle. Ich will das aber aus diesem gesetzlichen Ton rausbringen, als müsste man bestimmte Sachen machen, damit Gott handeln kann. Ich will es nochmal mit einem anderen Bild versuchen, deutlich zu machen, wenn wir das mal den Blick von Jona nehmen, als er gerade im Meer versinkt. Als Bild dafür, dass jemand in Lebensbedrohung ist, sich so fühlt. Ich bin wie einer, der in der Tiefe des Meeres verschlungen wird. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Es ist wie so ein Horror in meinem Leben. Und dann macht Jona diese Erfahrung, dass er in diesem Fisch, vielleicht sogar unheimlichen Fisch, geborgen ist. Inmitten dieses Chaos, inmitten dieser Lebensnot merkt er, Gott hat mich darin geborgen. Ich bin immer noch in dieser Situation, noch bin ich nicht wieder an Land, aber ich bin in Gott geborgen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die hoffentlich du schon und ich schon gemacht haben, dass wir inmitten einer Not, die wir vielleicht noch mal gar nicht genau bekennen können, merken, Gott ist da, er hält uns. Es kann eigene Schuld sein, die dazu geführt hat. Es können viele andere Dinge sein, die dazu geführt haben. Aber bei dir habe ich mich geborgen. In dir bin ich geborgen, inmitten der Situation. Nicht erst, wenn es vorbei ist. Nicht erst, wenn es gut ausgeht, sondern mittendrin. Und diese Bitte, lass mich nicht zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Anders gesagt, so nötig klare Bekenntnisse sind, und das ist immer wieder hilfreich, Dinge auch deutlich zu bekennen und zu benennen, Dennoch ist es so, dass Gott nicht bestimmte Worte braucht. Er kennt unser Herz, er weiß, wie wir es meinen. Wenn wir in Not zu ihm kommen, dann fängt er nicht erst an zu rechnen, ob wir denn nun auch alle Sünden bekannt haben und er überhaupt handeln kann, sondern er handelt, weil er uns lieb hat, weil er sich uns zuwendet. Gott braucht nicht bestimmte Worte, nicht bestimmte Gebete. Ich möchte es mal versuchen, nochmal von einer anderen Richtung zu sagen. Manchmal habe ich den Eindruck, manche meinen, man müsste bestimmte Gebete sprechen, damit Gott handeln kann. Also im Katholischen, ich muss irgendwo hin wallfahrten und oder 5 Ave Maria beten oder was es da so alles gibt. Und dann erst kann Gott sich mir zuwenden. Es gibt es aber auch in unserem Bereich, dass man sagt, erst der, der bestimmte Worte gesprochen hat, kann gerettet werden, meinetwegen. Erst wenn ich dies und jenes gesagt habe. Gott kennt unser Herz. Er weiß, wie wir auf ihn angewiesen sind und dass wir mit ihm unterwegs sein wollen. Bekenntnisse sind gut und sie sind auch nötig. Aber es ist nicht der Schlüssel dazu, dass Gott uns gnädig ist. Es liegt nicht an uns, sondern es liegt an Gottes Zuwendung zu uns, dass wir mit ihm leben können. Jona ist geborgen inmitten des Chaos und das erfährt er und das bekennt er und dafür kann er dann danken in diesem Gebet. Ich möchte noch einen letzten kurzen Gedanken und damit schließen, weil das an dieser Stelle nötig ist. Das, was wir so von Gott sagen, wie wir ihn erleben und erfahren, dürfen und können wir nur so sagen, weil es in Jesus Christus stimmt. Ich habe mir mal wieder dieses Bild von dem Schlüssel zu allem, ich habe das Kreuz hier mal etwas größer gemalt, denn Jona spielt eine besondere Rolle in dem, wie Jesus von sich spricht. Und das will ich uns zitieren, ein Zitat, es gibt das mehrfach in Matthäus 12, 39 bis 40. Jesus ist da im Gespräch mit einigen Schriftgelehrten, einem Streitgespräch, die von ihm Zeichen verlangen, dass er denn nun wirklich der Messias ist. Und dann sagt er, die Menschen verlangen ein Zeichen, sie werden kein Zeichen bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Innern der Erde sein. Jesus nimmt dieses Bild von Jona, der da 3 Tage verschwunden ist, für sich selbst. Sagt, es ist ein Bild, ein Zeichen auf meinen Tod und mein Auferwecktwerden nach 3 Tagen oder am 3. Tag. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für uns, dass wir das, was wir jetzt gehört haben, wie Gott sich uns zuwendet, dass wir das wahrnehmen können. In Jesus Christus gilt es, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, für all das, was uns von Gott trennen will und auferweckt wurde und lebt und deswegen wir heute mit ihm leben können. Ich möchte dich und mich ermutigen, mit den schweren Lebenssituationen, die wir haben, umzugehen, dass wir wissen, Gott ist da, dass wir können uns an ihn wenden in allem. Ich möchte uns aber auch ermutigen, mit Schuld umzugehen, sie nicht zu verdrängen, sie nicht anderen in die Schuhe zu schieben, sondern dazu zu stehen, sie zu bekennen, wo nötig, auch vor Gott zu bekennen und das zu erwarten, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass seine Geduld mit uns groß ist und seine Liebe kein Ende hat. Gott segne uns darin. Amen.